Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 21. November 2019. In Bolivien ist der langjährige Präsident Evo Morales zurückgetreten. Das Militär hatte ihn offensichtlich zu diesem Schritt gezwungen. Zuvor waren staatliche Rundfunk- und Fernsehsender von RegierungsgegnerInnen besetzt worden, Regierungsmitglieder und deren Familienangehörige bedroht und tätlich angegriffen worden. Evo Morales, der in den letzten Jahren zunehmend autoritärer regiert haben soll, musste nach Mexiko fliehen und befindet sich dort nun im Exil. Jeanine Áñez hat sich selbst zur Interimspräsidentin Boliviens ernannt und eine Regierung benannt, zu der keine Mitglieder der indigenen Bevölkerung gehören und die sich hauptsächlich aus weißen, rechten Eliten speist. Hier ein Statement aus Bolivien von Adriana Guzmán von der Gruppe Feminismo Comunitario Antipatriarcal, also gemeinschaftlicher antipatriarchaler Feminismus.
Compañeras, hermanas desde Bolivia. Sé que hay mucha información confusa y por eso tratamos de informar y pedirles que...
Liebe Genossinnen, liebe Schwestern, ich weiß, dass es viele verwirrende Informationen aus Bolivien gibt.
Que esto es un golpe.
Deshalb versuchen wir zu informieren und ich rufe euch dazu auf, uns zu begleiten und weiterhin öffentlich anzuklagen.
Organisado, encabezado por las organizaciones cívicas.
Zuerst ist es wichtig, dass feststeht, das, was hier stattfindet, ist ein Putsch. Ein Staatsstreich und ein Angriff auf die sozialen Organisationen. Es ist ein fundamentalistischer und bürgerlicher Putsch, angeführt von bürgerlichen und unternehmerischen Organisationen, GroßgrundbesitzerInnen und OligarchInnen aus dem Osten des Landes. Der Putsch möchte die Bibel in den Palacio del Gobierno, den Regierungssitz, implementieren, das Land in die Hand von Gott geben und all dies. Es ist ein zutiefst rassistischer Putsch, denn es sucht und identifiziert gezielt Frauen und Männer der ursprünglichen Bevölkerung in den Organisationen, verpasst ihnen einen Denkzettel. Des Nachts werden alle Regimenter der Polizei aufgehetzt. Mit Ausnahme ihrer eigenen Sektoren schließen sie sich dem Putsch an. Sie fordern den Rücktritt von Evo Morales. Die Polizei schützt die Städte nicht mehr. Letzte Woche hat das Militär eine Erklärung abgegeben. Sie haben versucht, ihren Kommandanten zu verleugnen und danach haben sie eine Erklärung abgegeben, sie würden nicht abziehen und die Leute nicht mehr schützen. Das heißt, sie gehen komplett mit dem Putsch der bürgerlichen Leute, Unternehmerinnen und Oligarchinnen mit. Was hier gerade nicht bekannt gegeben wird, weil die Medien den machthabenden Gruppen gehört, ist, dass es ein rassistischer und bürgerlicher Putsch ist. Die Sitze von Organisationen der KleinbäuerInnen und Indigenen werden angezündet, die Orte und Sitze sozialistischer Organisationen ebenfalls. Die Häuser der indigenen Führungspersonen werden angezündet. Die Häuser der Leiterinnen und Leiter sozialer Organisationen werden angezündet. Unsere Schwestern, wir werden verfolgt. Sie verfolgen uns auf der Straße und versuchen uns einzuschüchtern. Und wir versuchen zu widerstehen. Diese bürgerlichen Gruppen, die vorgeben, dass sie damit die Demokratie zurückgewinnen wollen, was falsch ist, denn wir haben nicht in einer Diktatur gelebt, tun so, als seien sie Organisationen des zivilen Widerstands. Das ist falsch, denn sie sind bewaffnet. Sie haben Knüppel, sie haben Helme, Schilder, Gas und Sprengstoff. Sie benutzen außerdem auch sexualisierte Gewalt als Waffe. Ich glaube, sie nutzen diese Waffen, um einen zivilen Putsch anzustoßen. Aber vergesst nicht, dass dahinter die Waffen der Polizei und der Militärs stehen. Sie führen hier also ein großes Theater auf. Dieser Staatsstreich generiert Gewalt und Terror. Es gibt eine kollektive rassistische Bestrafung der indigenen und kleinbäuerlichen Organisationen. Sie haben die CETSU-CW, den Gewerkschaftsbund der kleinbäuerlichen Arbeiterinnen und Arbeiter in Bolivien, eingenommen und dort einen Journalisten festgebunden, der Geschäftsführer des Radios, welcher noch on air war. Er wurde entführt und ist immer noch vermisst. Die CETSU-CB wurde geplündert und verwüstet.
Yo creo que utilizan esas armas para plantear un supuesto golpe civil.
Und noch dazu wurde die Wipala, die dort gehisst war, abgehängt. Das ist die Flagge der Kultur der Aymara. Das Wipala von Gualeguaysuyu ist ein traditionelles Symbol der indigenen Andenvölker und ist seit der Verfassung 2009 neben Flagge und Wappen ein offizielles Nationalsymbol des plurinationalen Staats Bolivien. Statt der Huipala wurde die Bandera Tricolor, die Flagge, die Nationalflagge Boliviens, aufgehängt. Sie haben die Huipala zerstört und die Nationalhymne gesungen. Das haben sie in allen indigenen Organisationen gemacht. Die Huipala heruntergeholt und verbrannt und dann die Nationalflagge gehisst.
Sigue secuestrado, sigue amarrado, se ha saqueado, se ha destruido la CSUCB, pero además en la CSUCB estaba izada la Huipala, se ha bajado la Huipala.
Das ist eine kollektive Bestrafung der Indigenen. Das ist rassistisch und kolonialistisch. Das ist eine Hetze auf soziale Organisationen und das zeigen die Medien nicht. Das Einzige, was gezeigt wird, ist, dass die Gewalt angeblich alleine von der Regierung gemacht wurde. Derzeit hat die Regierung weder Unterstützung von Polizei noch vom Militär.
Ese es un escarmiento desde el racismo, desde el colonialismo. Ese es un escarmiento para las organizaciones que hemos hecho este proceso de cambio. Es una persecución a las organizaciones. Y eso no está saliendo en los
medios. Wir, die sozialen Organisationen, sind gerade dabei, uns zu reorganisieren, um zu widerstehen. Die Organisationen, die am meisten Druck ausüben können, sind diejenigen, die um die Städte herum sind. Das sind die kleinbäuerlichen, indigenen Organisationen. Die CSUCB spricht davon, dass es eine Belagerung geben wird, dass sie die Wasserversorgung abschneiden will. Das wird uns wahrscheinlich wieder als Gewalt ausgelegt, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Was wir wollen ist, dass Luis Fernando Camacho aus Santa Cruz verschwindet. Luis Fernando Camacho ist derjenige, der diesen bürgerlichen Putsch anführt. Er ist ein rechter, rassistischer, christlich-fundamentalistischer, nationalistischer Anwalt. Alle Leute, die im bürgerlichen Komitee von Santa Cruz auftauchten, haben die Stadt eingenommen. Das haben wir nicht erwartet. Wir haben das nicht kommen sehen. So viele Leute haben plötzlich die Institutionen, das nationale Fernsehen, die freien Radios mit Gewalt und Terror eingenommen.
Que es el que está encabezando este golpe cívico y toda la gente que ha llegado en el comité cívico de Santa Cruz que han tomado.
Ich bitte euch, berichtet darüber, dass dies ein Staatsstreich ist, der indigene Frauen und Männer verfolgen lässt, die sozialen Organisationen bestraft. Wir brauchen den internationalen Druck, die öffentliche Anklage. Wir antipatriarchale Feministinnen glauben, die Rechte will keinen Dialog. Daher sehen wir dies als unzeitgemäß an. Die Rechte will uns ärgern und uns entwürdigen unter den schlimmsten vorstellbaren Umständen. Das ist die Strafe für das ganze Land, damit es weiter existiert auf Basis des Kolonialismus und des Rassismus, geleitet von der Oligarchie und den Unternehmen.
Levo ha convocado a un diálogo. Creemos como feministas comunitarias antipatriarcales que esto está fuera de tiempo, que además la derecha no va a querer ningún diálogo. La derecha quiere sacarlo al Evo en las peores condiciones humillantes y dar en él, en su cuerpo y en las organizaciones un escarmiento a todo el país para que siga existiendo este país sobre el colonialismo, sobre el racismo manejado por los oligarcas, manejado por los empresarios. Les pedimos que puedan difundir esta información en este momento. Es muy importante la denuncia y la presión.
Danke, Schwestern.
Muchas gracias, hermanas.
Und noch ein Update. Wir hören noch einmal Adriana Guzmán zur Situation in Bolivien im Gespräch mit der lateinamerikanischen Redaktion von RDL Raíces Nómades von der letzten Sendung vergangenen Samstag.
Am 9. November, einen Tag bevor Evo Morales zurücktrat, haben die Putschistinnen die freien Radios und nationalen Fernsehsender eingenommen. Alles, was uns mit Informationen versorgte, was aber auch zur Organisation der indigenen Bevölkerung und der sozialen Bewegungen wichtig war. Zuerst haben sie das Signal gestört, dann haben sie die Anlagen verbrannt. Jetzt sind wir angewiesen auf die Informationen derjenigen, die den Putsch anführen. Das sind große UnternehmerInnen. Und deren Medien verbreiten Musik, Telenovelas und Nachrichten, in denen es danach aussieht, als wären wir indigene Frauen und Männer für die Gewalt und den Konflikt verantwortlich. Sie lassen uns wie Plünderer aussehen. Das ist eine Kampagne des Terrors. Da uns jetzt die Kommunikationsmittel fehlen, organisieren wir unseren Widerstand über WhatsApp. Aber die Strategie des Putsches hat auch eine WhatsApp-Kampagne, also haben wir falsche Audios bekommen. Zum Beispiel, dass indigene Menschen der sozialistischen Bewegung Häuser plündern. In diesen 20 Tagen haben wir schon ein bisschen gelernt, echte und falsche Nachrichten auseinanderzuhalten. Und dann haben wir noch das Telefon.
están saqueando casas la gente indígena del movimiento al socialismo o que están robando cosas. Entonces, bueno, en estos 20 días ya hemos aprendido un poco a poder detectar los mensajes falsos.
Dieser Putsch ist so unglaublich und offensichtlich von langer Hand geplant, dass er nicht aufhört, uns zu überraschen. Am Anfang waren es bewaffnete Gruppen auf Motorrädern mit Helmen, Schutzschildern und Knüppeln, die Terror verbreiteten. Das war die erste Phase. Dann kam die Polizei und das Militär, die jetzt ungestraft und wie sie wollen auf Menschen schießen und sie auch ermorden. Vergangenen Samstag haben sich die jungen Männer, denn es waren vorwiegend junge Männer auf den Motorrädern, die die Gewalt verbreiteten, weiß eingekleidet und haben in den Stadtzentren für den Frieden demonstriert. Es ist unglaublich, wie diese Rassisten und Faschisten, die vor ein paar Tagen noch Leute auf der Straße verprügelten, jetzt für den Frieden demonstrieren.
Estos señores racistas, fascistas, que han golpeado, han humillado en la calle, hoy salen a pedir la paz.
Uns allen ist klar, dass dieser Putsch den Interessen Europas und der USA dient. Deshalb wurden auch als erstes die ausländischen JournalistInnen aus Bolivien entfernt. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die internationalen Organismen, also die Europäische Union und die USA, anklagt. Es müssen MenschenrechtsbeobachterInnen her, die das Massaker benennen, das sie sehen. Die internationale Presse muss wieder herkommen und von den Straßen Boliviens berichten.
Yo no canto por cantar, ni por tener buen voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra. Y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora.
Über den Putsch in Bolivien und die Rolle der deutschen Politik haben wir außerdem am vergangenen Freitag mit dem freien Journalisten Jörg Kronauer gesprochen, der unter anderem für die Konkret und German Foreign Policy schreibt.
Den erzwungenen Rücktritt von Evo Morales nannte der deutsche Regierungssprecher Stefan Seibert einen wichtigen Schritt hin zu einer friedlichen Lösung. Hat er recht?
Nö, auf gar keinen Fall. Also zum einen muss man ja erstmal sagen, das ist nicht irgendetwas, sondern das ist praktisch eine Art Putsch gewesen. Die Militärs haben ganz eindeutig ja Morales zum Rücktritt gezwungen. Von daher, ein Putsch kann nie eine friedliche Lösung sein. Und friedlich ist es nun schon mal gar nicht, deswegen, weil völlig unabhängig von der Frage, wie die Mehrheitsverhältnisse genau sind, der Rücktritt doch gegen den Willen zumindest der Hälfte der Bevölkerung gewesen ist. Deswegen, dass es jetzt in Bolivien auch heftige Proteste gibt. Es hat auch schon Tote gegeben. Also friedlich ist alles andere als das, was in Bolivien jetzt gerade stattfindet. Also Tote hat es gegeben, weil eben Polizei und Militär die Proteste gegen diesen Putsch niedergeschlagen haben, weiterhin niederschlagen.
Wer sind die treibenden Kräfte hinter dem Putsch in Bolivien?
Im Inland sind das vor allem, man muss sagen, das sind vor allem die weißen Eliten aus dem Tiefland. Ich glaube, man kann es wirklich so zugespitzt sagen. Bolivien ist ja ein Land, was sehr komplex ist, aber schon eine deutliche Zweiteilung aufweist zwischen vor allem, sagen wir mal, Städten wie Santa Cruz im Tiefland und dem Großgrundbesitz, der nach wie vor in weißen Händen ist, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite vor allem dem Andinenhochland, wo die indigene Bevölkerung sehr stark ist. Die indigene Bevölkerung, die traditionell sehr arm ist, weil sie ja ausgebeutet wurde seit Kolonialzeiten von den Kolonialisten. Und deren Nachkommen eben sitzen nach wie vor allem im Tiefland, haben dort Großgrundbesitz und kontrollieren Santa Cruz, haben dort ihre Strukturen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass in Santa Cruz die Strukturen nochmal besondere sind, auch in anderen Teilen des bolivianischen Tieflandes, weil dort nach 1945 tatsächlich sowohl alte Nazis als auch vor allem alte Osterfaschisten geflohen sind, über die Rattenlinie teilweise. Und die haben natürlich da zu einer Verstärkung der rechten Strukturen dort im bolivianischen Tiefland nochmal beigetragen.
Daran anschließend die Frage, ein wichtiger Akteur der gewaltsamen Proteste gegen Morales war Luis Fernando Camacho. Das Lower Class Magazin bezeichnete ihn als Multimillionär und religiös fundamentalistischen Faschisten. Wie rechts, wie faschistisch ist der Putsch in Bolivien?
Muss man auf die unterschiedlichen Kräfte schauen, glaube ich. Also Camacho steht vor allem für dieses Komitee Pro Santa Cruz. Das ist ja bezeichnet sich selbst als ein Zusammenschluss von Bürgerbewegungen aus Santa Cruz, aber das sind wirklich sehr, sehr rechte Strukturen. Das sind zum einen wirklich rechte evangelikale Strukturen, wobei das noch die harmlosesten in diesem Zusammenhang sind. Da gibt es tatsächlich auch vor allem Jugendorganisationen, die vor ein paar Jahren mal weltweit Schlagzeilen gemacht haben, weil sie mit Fahrzeugen durch die Gegend gefahren sind, auf denen sie Hakenkreuzfahnen gehisst haben. Das speist sich zum einen aus diesem Nazi-Ustascha-faschistischen Bodensatz, den es tatsächlich in Santa Cruz bis heute irgendwie gibt. Und auf der anderen Seite sind das tatsächlich vor allem diese Jugendorganisationen, Strukturen, die man durchaus als, also wenn man rechtsextrem sagt, ist man ganz auf der sicheren Seite. Das ist auf der einen Seite eine Quelle, die er speist. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Strukturen, die etwas, ich sage jetzt mal, etablierter sind. Das heißt, das sind vor allem reiche Leute aus Santa Cruz, auch aus Südbolivien, die sich dann in Parteistrukturen zusammengeschlossen haben, in klassischen Parteistrukturen. Da stammt die Janine Agnes raus aus genau diesen Strukturen und die treten in der Öffentlichkeit etwas gemäßigter auf, obwohl auch das sehr relativ zu sehen ist. Es kursiert jetzt gerade ein alter Twitter-Eintrag von der Janine Agnes, in der sie schreibt, sinngemäß jetzt, aber auch mehr oder weniger wörtlich, dass es darum geht, Santa Cruz endlich wieder von den Indigenen zu befreien und die ins Hochland zu verjagen und die vielleicht noch in den Chaco, also in die Sümpfe, aber in den Städten hätten sie nichts zu suchen. Das heißt also auch in diesen Parteistrukturen um den Oscar Ortiz herum, das war einer der Präsidentschaftskandidaten, sind diese rechten Strukturen wirklich sehr stark verankert und offener Rassismus ist dort eigentlich nichts Außergewöhnliches.
Nicht nur die deutsche Bundesregierung äußerte sich, wie eingangs erwähnt, positiv gegenüber dem Putsch, auch die Grünen. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur, äußerte, das Militär habe die richtige Entscheidung getroffen, sich auf die Seite der Demonstrierenden zu stellen. Wie kommt denn eine solche Äußerung zustande?
Das ist mir in dem Fall wirklich auch nicht ganz klar. Also zumal eindeutig ist, dass die, also er hat es ja bezogen auf die Proteste gegen Morales, die nach den Wahlen stattgefunden haben. Wenn man sich den Ablauf mal genau anschaut, dann muss man feststellen, es gab Vorwürfe wegen Wahlunregelmäßigkeiten. Es gab Untersuchungen, es hat dann letztlich auch die OAS, die Organisation Amerikanischer Staaten, dass Ding, also die Wahlen untersucht, sie hat bis heute keine wirklich Fälschungen in großem Stil nachweisen können. Das kann man dem Bericht von ihr entnehmen. Da sind tatsächlich kleinere Wahlfälschungen nachgewiesen, aber das betrifft, jemand von Amerika 21 hat das mal ausgerechnet, ich glaube 0,2% der gesamten Wahlunterlagen. Das ist natürlich nicht schön, man braucht das überhaupt nicht beschönigen, aber deswegen jetzt einen Putsch zu rechtfertigen, das ist, halte ich nun wirklich für haarsträubend. Man kann vielleicht eine andere Sache noch anfügen. Es ist tatsächlich so, Morales hatte ja immer gewaltige Mehrheiten bei Wahlen, also um die 60% oder sogar mehr als 60% hatte er bei Wahlen, und das ist diesmal tatsächlich weniger gewesen. Und der Ursprung oder die Ursache dafür ist, es gibt sicherlich viele oder verschiedene Ursachen dafür, aber eine zentrale Ursache ist, dass er ein bisschen seine Verankerung in den Basisbewegungen, teilweise auch in den indigenen Basisbewegungen verloren hat. Und das liegt, wenn man so will, daran, dass er doch in den letzten Jahren stärker als zuvor auf die Ausbeutung von Rohstoffen gesetzt hat, zum Beispiel Lithium. Und die Ausbeutung von Rohstoffen ist immer etwas, wenn man das vorantreibt, dann gerät man in Konflikt mit Basisbewegungen. Das ist eine hässliche Sache. Man kann sich da lang drüber streiten. Und wenn man jetzt dem Ominuripur gut will, dann könnte man sagen, er bezieht sich darauf, dass Morales halt bei Teilen der Basisbewegungen sich damit Ärger eingehandelt hat. Und das ist nun bei Teilen der Basisbewegungen gewesen. Und auch damit einen Putsch zu rechtfertigen, ist nun wirklich eine haarsträubende Sache. Also ich weiß nicht, wie die Grünen sowas in ihrer Fraktion tolerieren können. Das ist mir nun ein Rätsel.
Den Lithiumabbau vorantreiben, das wollte auch ein deutsches Unternehmen. Morales hat dann aufgrund der Proteste, aber erst relativ kurz vor der Wahl, die Genehmigung des Abbaus zurückgezogen. Das wäre ein Interesse. Gibt es weitere Interesse aus Deutschland, die vielleicht die Reaktion aus der Bundespolitik erklären könnten?
Ich würde denken, dass es sogar eher eine generelle Reaktion ist. Also Bolivien ist eigentlich ein Land, in dem Deutschland nicht die riesigen Interessen hat. Also materiell gesehen, was heißt Deutschland? Also die deutschen Eliten, die Bundesregierung, der deutsche Staat. Bolivien ist ein Land, das schon immer Rohstoffe hatte, also Erdgas zum Beispiel wird schon lange dort gefördert. Es gab auch schon lange Konflikte um die Verstaatlichung von Erdgas, also auch internationale Erdgasunternehmen in Bolivien. Sache mit dem Lithiumabbau, denke ich, ist auch nur ein Teilaspekt. Denn im Prinzip hatte ja ein deutsches Unternehmen da die Rechte zum Abbau des Lithiums erhalten. Und das ist ein Fall, dass Morales das dann kurzfristig zurückgezogen hat nach Protesten im Zuge der Aufwallung nach den Wahlen. Das ist ein Fall, wo ich denken würde, das ist das, was normalerweise die Bundesregierung diplomatisch mit großem Druck regelt und wo es dann irgendwie Lösungen gibt. Aber das Hauptding ist, glaube ich, ein anderes. Es gibt im Moment in Lateinamerika ja den Versuch, die linken Regierungen wirklich, die es da ja gegeben hat, und zum Teil noch gibt, wirklich tatsächlich flächendeckend von der Macht zu vertreiben. Und man hat das schon gesehen in Ecuador, wo nach dem Regierungswechsel 2017 ganz massiv Einfluss genommen worden ist, ohne einen Putsch, muss man auch dazu sagen. Es ist dort gelungen, tatsächlich den Regierungschef politisch mehr oder weniger umzudrehen, ihn von einem Linken zu einem Neoliberalen, doch auch Rechten zu machen, mit massivem auswärtigem Einfluss. Und diese Versuche werden ganz stark von der Trump-Administration vorangetrieben und die Bundesregierung unterstützt das. Man kann das daran sehen, dass die Bundesregierung den Kurswechsel des Regierungschefs in Ecuador doch wirklich auch sehr zufrieden, fast begeistert unterstützt. Man kann das daran sehen, dass die Bundesregierung auch den Putsch in Venezuela, den Putschversuch in Venezuela mit unterstützt hat, der bislang gescheitert ist. Aber diesen Versuch, da wirklich alles zurückzudrehen in Lateinamerika und da einen flächendeckenden neoliberal rechtsregierenden Subkontinent hinzukriegen, an diesem Versuch beteiligt sich auch die Bundesregierung. Und ich würde eigentlich die Sache in Bolivien in diesen Kontext stellen. Das scheitert auch. Also es gibt bei den Wahlen in Argentinien so einen linkssozialdemokratischen Wahlerfolg und dasselbe auch in Mexiko. Das heißt also, das ist jetzt keine Erfolgswelle, die da aus Sicht der Rechten in Lateinamerika schwappt, aber es ist so ein wichtiger Aspekt, denke ich.
Und die von dir angesprochene Strategie auch der Bundesregierung führt dann auch dazu, dass sie sich in Chile ganz anders positioniert, nämlich gegen die regierungskritischen sozialen Proteste. Dort stützt die Bundesregierung eher die Regierung.
Ja, genau. Da ist die Sache ja anders. Das Land wird seit eh und je neoliberal regiert und im Moment ist da wirklich eine hart rechte Regierung an der Macht. Es gibt die Proteste dagegen, die sich gegen diese Elitenregierung richten. Das muss man auch dazu sagen. Es sind in der Tat, vor allem auch in Venezuela, sind es ganz oft wirklich die nicht nur die alten Eliten, sondern auch alte weiße Eliten, wie in Bolivien eben, die gegen oft indigen getragene Strukturen kämpfen. Und Chile fällt eben auch in diese Kategorie und deswegen unterstützt die Bundesregierung dort auch die Elitenregierung, obwohl die wirklich die Demonstrationen teilweise zusammenschießen lässt. Also es hat inzwischen über 20 Tote gegeben, mindestens 5 gehen offiziell auf das Konto von Polizei und Militär. Aber die Bundesregierung stellt sich da einfach genau wie in Bolivien und in Venezuela auf die Seite der alten Eliten, mit dem Unterschied, dass die alten Eliten in Chile an der Macht sind, in Bolivien sich jetzt an die Macht geputscht haben und sich in Venezuela weiter an die Macht putschen wollen. Das wären, glaube ich, die Konflikte.
Gibt es denn Verbindungen aus Deutschland zu den Putschisten in Bolivien?
Ja, die gibt es. Also es gibt verschiedene Linien, die man sehen kann. Ein Faktor, der eine Rolle spielt, es gibt in Südamerika ein Parteiennetzwerk, das sind so die Rechtsparteien, also Rechtsaußenparteien eigentlich, die regierungsfähigen Rechtsaußenparteien zum Beispiel. Die Partei von Piñera, also dem Staatspräsidenten in Chile, die gehört einem Parteiennetzwerk an, das heißt Unión de Partidos Latinoamericanos, abgekürzt UPLA. Das ist ein rechtes Netzwerk, das in Deutschland mit der Hans-Seidel-Stiftung kooperiert, also mit der CSU-Parteienstiftung. Die unterstützt dieses Netzwerk auf unterschiedlichen Ebenen und die Seidel-Stiftung arbeitet beispielsweise auch mit der Partei von dem Piñera zusammen. Die Seidel-Stiftung arbeitet genauso innerhalb dieses Netzwerks auch mit einer Partei in Bolivien zusammen und das ist genau die Partei, der jetzt die aktuelle selbsternannte Präsidentin angehört, der auch einer der Präsidentschaftswahlkandidaten angehört hat. Also diese rechten Strukturen in Bolivien sind auch über dieses Netzwerk, dieses Parteiennetzwerk eng eingebunden in angebunden eben an die Hans-Seidel-Stiftung in diesem Fall. Und die Seidel-Stiftung wird ja wie alle parteinahen Stiftungen maßgeblich aus dem Auswärtigen Amt finanziert. Da sieht man also wirklich direkte Verbindungen.
Abschließend ein Blick in die Glaskugel. Wie wird die Entwicklung in Bolivien weitergehen?
Das ist ganz schwer vorherzusagen, also eigentlich gar nicht vorherzusagen, würde ich sagen. Es gibt wirklich heftige Proteste gegen diesen Putsch. Die Janine Añez hat angekündigt, dass sie Wahlen abhalten wird. Muss man erstmal sehen, ob sie das wirklich tun wird. Wenn, dann denke ich, ist unklar, wie die Wahlen ausgehen werden. Und auch abgesehen davon ist es unklar, ob sich die Proteste wirklich niederhalten werden oder ob es nicht tatsächlich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen wird. Morales ist zurückgetreten oder er hat sich zurückgezogen erstmal aus Bolivien, aus dem Land. Rechtmäßig ist er ja immer noch Präsident des Landes, also wenn man mal nach juristischen Kategorien geht. Aber er hat sich zurückgezogen, um ein Blutvergießen zu verhindern. Und man muss wirklich hoffen, dass es gelingt, dieses Blutvergießen zu vermeiden.
Das sagt Jörg Kronauer, der unter anderem für die Konkret und German Foreign Policy schreibt. Mit ihm haben wir über den Putsch in Bolivien und die Rolle der deutschen Außenpolitik gesprochen.
Canción nueva.